Haus 1. Wir machen Podcasts. Anekdotisch.
Evident. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Hier ist Katrin.
Und Alexandra.
Und wir sprechen wieder über zwei Themen, die uns gerade besonders beschäftigen. Wir fangen an mit deinem Thema, lieber Alex. Und das ist dieses Mal das Thema Sehnsucht. Warum sprechen wir über die Sehnsucht?
Das haben wir wieder einem Hörer zu verdanken, der uns das in den Kommentaren vorgeschlagen hat. Zwar nicht unter dem direkten Begriff Sehnsucht, sondern er hatte Fernweh gesagt. Und Fernweh war mir ein bisschen zu wenig und ich habe nach einem Oberbegriff gesucht und dann kam mir eben die Sehnsucht in den Sinn, was ja auch so ein Sammelbegriff ist für solche Phänomene wie Fernweh, Nostalgie, Weltschmerz, Eskapismus, Schwärmerei, also all sowas. Und jetzt steht ja das Jahr 2024 an und das wird das große Caspar-David-Friedrich-Jubiläumsjahr. Oh. Denn nächstes Jahr wäre Caspar-David-Friedrich 250 Jahre alt geworden, wenn ihn ein Vampir gebissen hätte. Hat er aber nicht. Also, Caspar David Friedrich ist tot. Und ich kann mich noch genau erinnern an meine erste Begegnung mit diesem Maler. Das geschah nämlich über meinen großen Schwarm Deathlav. Also an Deathlav werden sich viele erinnern, die Vrindheit hören. Das war halt so mein langhaariger Metal-Schwarm aus der Jugendzeit. Und einmal war ich bei dem zu Hause und er hat mir ein Bildband von Caspar David Friedrich gezeigt. Funktioniert bei mir besser als Briefmarkensammlung, definitiv. Jedenfalls, ich war sowas von geflasht von diesen Kunstwerken. Das war einfach wunderbar. Also ich spreche jetzt über solche Sachen wie Der Mönch am Meer oder Wanderer über dem Nebelmeer, die Klosterruine Eldena in allen Versionen, im Nebel, in einem verwunschenen Wald, der Rabenbaum. Das waren alles solche Gemälde, in denen Caspar David Friedrich meine eigene Sehnsucht ausgedrückt hat. So eine Sehnsucht nach dem Melancholischen, nach dem Einsamen, nach dem Göttlichen in einer Welt, wo ich diese Dinge einfach nicht mehr sah. Und das fiel zusammen mit der Zeit, wo wir im Deutsch-LK auch über Sturm und Drang gesprochen haben, über die Romantik. Ich habe unglaublich viele Gedichte gelesen und dann so Werke von Eichendorff und Novalis und Goethe. Und diese Menschen waren mir so nah. Ich habe auch eigene Gedichte geschrieben und ich kann mich noch erinnern, dass das Gedichte waren über meine Sehnsucht nach einer anderen Zeit. Das war quasi eine Nostalgie nach einer Zeit, die ich selbst nicht erlebt hatte, wo ich aber selber dachte, irgendwie passe ich in diese vergangene Zeit viel besser als in die Jetztzeit. Mhm. Seien wir ehrlich, in den 90ern gab es ja nicht viel Platz für Melancholie und Weltabgewandtheit und so. Das war ja so, also diese ganze Raver- und Girly-Kultur, das war schon alles sehr extrovertiert und farbenfroh und auf Spaß fixiert. Und da habe ich mich einfach nicht wiedergefunden. Und einen Ausdruck meiner Sehnsucht fand ich dann eben in den Bildern von Caspar David Friedrich, in den ganzen Literaturen jener Zeit. Und das hat mich dann auch dazu gebracht, dass ich Brieffreundschaften mit den Toten hatte. Also ich habe tatsächlich echte Briefe geschrieben an Novalis, an Goethe, an irgendwelche romantischen Komponisten, Chopin oder so. Ja. Und eigentlich war ich bereits als kleines Mädchen ein zutiefst romantischer Mensch. Also Romantik nicht im Sinne von Disney, Liebes, Klischees und so, sondern tatsächlich dieses dunkelromantische des 18. Jahrhunderts, 19. Jahrhunderts. Und ich war als Kind so eine ganz große Tagträumerin, ja. Und ich habe zum Beispiel zwei Sachen hatte ich. Die unendliche Geschichte. Die unendliche Geschichte war so eine Art Zufluchtsort für mich, wo ich mich endlos verlieren konnte. Und gleichzeitig hat es auch einen ganz großen Schmerz in mir ausgelöst. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich nächtelang geweint habe, weil es mir nicht möglich ist, genau wie Bastian Balthasar Buchs, der ein normaler Junge war, ein nicht besonders beliebter Junge, also für mich eine Identifikationsfigur. Mhm. Ich konnte nicht wie Bastian Balthasar Buchs tatsächlich diese Grenze durchbrechen und in diese fiktionale Welt gelangen. Mhm. Und das hat mich todunglücklich gemacht. Und ein paar Jahre später war es dann Michael Jackson. Ich wollte zu Michael Jackson und zu seinem Affen Bubbles. Ich wollte auf der Neverland Ranch mit ihm leben. Ich wollte, dass er mich als Kind adoptiert. Und ich hatte auch so ein Buch von ihm, Dancing the Dream. Da war er dargestellt als Ritter, als König, als zauberhaftes Wesen. Also das war auch so ganz in diesem romantischen Stil. Und auch da hat bei mir diese Sehnsucht dazu geführt, dass ich nicht mehr funktionsfähig war. Also ich konnte mich in der Schule nicht konzentrieren, ich war kaum ansprechbar. Ich war mit den Gedanken halt ständig woanders. Und später habe ich dann für dieses Phänomen, das mich mein ganzes Leben eigentlich in der einen oder anderen Form begleitet hat, habe ich den Begriff Maladaptive Daydreaming gefunden. Und ich bin zwar total dagegen, alles zu pathologisieren, also so Phänomene zu pathologisieren, die ein bisschen stärker ausgeprägt sind als halt beim Durchschnitt, aber trotzdem fand ich damals diesen Begriff, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, ziemlich hilfreich, weil es mich einfach darauf hingewiesen hat, dass dieses Tagträumen, dass dieses ständige in Fantasiewelten wandeln, dass das zwar total schön ist, dass es aber auch eine sehr dunkle Seite hat, die tatsächlich auch einen Zerstörungsfaktor für dein Leben darstellen kann. Und da ist mir eben diese ambivalente Qualität der Sehnsucht bewusst geworden. Also einerseits kann es eine Überlebensstrategie sein und dir das geben, was du brauchst, beziehungsweise nein, eben nicht. Es gibt dir nicht das, was du brauchst, sondern es gibt dir einen Ersatz für das, was du brauchst. Und andererseits ist es wie eine Droge, steckt ja auch im Begriff Sucht, eine Droge, die halt nicht satt macht, sondern dein Begehren, deine Sehnsucht immer wieder aufflammen lässt, also so, dass du ständig das neue Bedürfnis hast, ohne dass dieses Bedürfnis jemals erfüllt wird. Und im Grunde hält dich auch dieser Ersatz davon ab, nach den Dingen zu suchen, die dir wirklich helfen könnten. Dir das zu suchen, was du wirklich brauchst, was hinter dieser Sehnsucht steckt, weil hinter jeder Sehnsucht steckt eigentlich etwas Erfüllbares, was aber anders ausschaut als die Sehnsucht. Und bei mir war das im Fall von der unendlichen Geschichte, war das Bedürfnis, danach einen Platz zu haben, nach Bedeutung, danach wichtig zu sein für irgendjemanden, vielleicht für die Gesellschaft. Und im Fall von Michael Jackson war es einfach die Sehnsucht nach einem Freund, nach jemandem, der mich versteht. Ja, so habe ich mich halt jetzt damit beschäftigt, was Sehnsucht eigentlich ist. Und ich habe festgestellt, dass konstitutiv für die Sehnsucht tatsächlich das Unerreichbare ist. Also ich sehne mich jetzt nicht nach dem Schwarzbrot aus dem Supermarkt beispielsweise, weil die Verfügbarkeit des Schwarzbrots oder was auch immer, die Verfügbarkeit von Dingen killt den Eros. Also Hartmut Rosa spricht die ganze Zeit in seinem Buch über Unverfügbarkeit von einem libidinösen Verhältnis zur Welt, das nur dann entsteht, wenn etwas eine gewisse Unverfügbarkeit hat. Das heißt, die Dinge werden unsexy, wenn sie verfügbar sind, wenn um sie zu haben oder sie zu erreichen, wenn gar keine Mühe mehr nötig ist und wenn auch diese Hoffnung wegfällt und dieses Sehnen und nicht genau wissen, ob ja oder nein. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Menschen viel stärkere Gefühle für jemanden entwickeln, der unerreichbar ist, also Love Interest, ein unerreichbarer Love Interest, als für jemanden, der tatsächlich in ihrem direkten Umfeld ist. Und Intensität wird ja oft mit Liebe verwechselt. Und Sehnsucht kann liefern wie nichts anderes, wenn es um Intensität geht. Auch dieses Schwärmen, ja? Also ich komme wieder zurück zu Detlef. Ich war nie wie andere, also in Liebesdingen. Wenn andere gesagt haben, oh, ich habe einen Schwarm, ich werde jetzt erstmal versuchen, ihn kennenzulernen und dann werde ich ihn fragen, ob er mit mir gehen will. Und wenn er ja sagt, dann bin ich glücklich und wenn nein, dann suche ich mir halt einen anderen. Und ich war nie so. Ich habe an der Sehnsucht festgehalten. Ich war irgendwie überzeugt, dass ich keine Beziehung anstreben kann, dass das für mich keinen Sinn macht. Also angenommen, ich hätte jetzt Detlef gefragt, ob er mit mir gehen will oder nicht, ja? Hätte er nein gesagt, hätte er meinen Traum gekillt. Hätte er ja gesagt, hätte er meinen Traum auch gekillt. Denn wie wir wissen, ist eine Beziehung vielleicht nicht das, was man sich immer darunter vorgestellt hatte. Zumindest meine Vorstellungen waren derart, dass die Realität das einfach nur enttäuschen konnte. Ja? Mm. Also war meine Entscheidung eben, das alles für mich zu behalten, in meinem eigenen Kopf damit halt umzugehen. Und das war für mich einfach diese Schwärmerei, die ich behalten wollte. Und auch dafür gibt es einen Begriff, weil das auch vielen erwachsenen Menschen noch passiert. Und zwar gibt es das nur im amerikanischen oder im englischsprachigen Raum, leider nicht bei uns. Es gibt die Unterscheidung zwischen Verliebtheit und Limerence. Also Limerence ist der englische Begriff und der bezeichnet so einen Wunsch oder einfach so ein Driften im Verliebtheitsgefühl, statt eine Beziehung tatsächlich zu entwickeln, sie aufzubauen. Und Menschen suchen sich dann halt so ein Love Interest, der das in ihnen entflammt. Und essentiell dafür ist halt, dass es jemand sein muss, der unerreichbar ist. Es gibt viele Gründe, warum man unerreichbar sein kann. Beispielsweise derjenige ist vergeben oder er ist ganz weit entfernt, lebt auf der anderen Seite der Welt oder er ist viel, viel älter als man selbst oder viel, viel jünger. Oder kommt aus einem ganz anderen Kulturkreis. Das sind immer so Hindernisse. Und in diese Menschen verliebt man sich dann. Also es ist dann nicht Verliebtheit, die tatsächlich die Beziehung anstrebt, sondern es ist halt diese Limerence. Und dadurch, dass es halt unerreichbar ist, aber immer wieder Hoffnung aufkeimen kann, wird dieser rauschhafte, drogenartige Zirkel aufrechterhalten, ohne sich abzubauen. Also wenn man verliebt ist, kennt ja jeder, man ist verliebt, dann fällt das langsam wieder ab und dann ist man auf dem Weg, eine Beziehung zu entwickeln. Hm. Und bei Deliverance fällt das eben weg. Ja, mein Resümee dazu ist, also dass Sehnsucht etwas ist, also um Sehnsucht zu verstehen, müssen wir tatsächlich begreifen, dass Sehnsucht nicht nach Erfüllung strebt. Und ich sage gleich noch, warum ich das so wichtig finde, das zu unterstreichen. Ich habe hier nochmal ein Zitat von Felicitas Hoppe, die ein kleines, wirklich winzig kleines Büchlein geschrieben hat über Sehnsucht, das heißt Gedankenspiele über die Sehnsucht. Und ich zitiere: Wunsch und Sehnsucht sind zweierlei. Denn der Wunsch bringt lediglich sprachlich zum Ausdruck, was die Sehnsucht selber nicht sagen kann und dringt folglich in ihr Zentrum nicht vor. Er reduziert sie notdürftig auf das scheinbar Erfüllbare, während sie selbst bekanntlich am liebsten bei sich bleibt. Unerfüllbarkeit ist ihr hungriger Adel und ihr unersättliches Markenzeichen. Ja. Und da fällt mir auch ein Spruch ein von meiner Mutter. Also ich habe jetzt die ganze Zeit erzählt, wie ich so als Kind und Jugendliche war. Also Sehnsucht, Sehnsucht über alles, ja. Und meine Mutter hat immer gesagt, wenn Gott dich bestrafen will, erfüllt er dir eine Sehnsucht. Das war so ihr Spruch. Und ich habe das nie verstanden. So, hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn Gott mich liebt, erfüllt er mir eine Sehnsucht. Und das habe ich erst dann verstanden, als sich meine größte Sehnsucht einmal erfüllt hat. Mhm. Und das war mein Aufenthalt in den USA. Ich bin mit 20 Jahren nach Amerika gegangen, um an so einem Work-and-Travel-Programm teilzunehmen. Und Amerika, also die Vereinigten Staaten, das war für mich immer ein Sehnsuchtsland, eine Utopie eigentlich. Ich hatte so typische Amerikanerbilder im Kopf, also die Romantik von Motels, die Golden Gate Bridge, die Haight-Ashbury mit den ganzen Hippies in San Francisco und die Schwarzen, weißt du, aber so Dangerous Minds, oh, wie cool ist es im Ghetto. Also so eine Ästhetisierung von Leid, der du eigentlich nur fähig bist, wenn du so dumm bist und noch nichts erlebt hast, wie ich es damals war. Amerika war für mich auch so aus musikalischen Gründen unglaublich attraktiv. Also nimm schon allein Kalifornien. No Doubt kamen aus Kalifornien. Ja. Green Day aus Oakland, Kalifornien. Deftones, alle meine Lieblingsbands kamen von da. Und das war einfach das Geilste. Und jedes Mal, wenn es mir schlecht ging im grauen Deutschland, habe ich mich gesehnt nach Amerika und mir vorgestellt, wie es da wohl wäre in einer Welt, die natürlich nie so war wie Beverly Hills 90210, aber in meinen Träumen war es das eben. Und genau das hat meinen Spirit so oben gehalten. Mhm. Und dann wurde eben dieser Traum erfüllt. Und ich kann dir sagen, als ich dann nach San Francisco kam auch noch, alles hat sich genau so erfüllt, wie ich es mir erträumt habe. Ich habe alles erlebt, was ich mir nur hätte vorstellen können. Ich habe alles gesehen, was ich auch schon vorher in meinem Kopf gesehen habe. Alles war perfekt und in dieser Hinsicht. Nur das Ding ist, dass ich auch die Kehrseite von allem gesehen habe. Das heißt, mir haben die Einheimischen erzählt, dass die Golden Gate Bridge einfach ein Hotspot für Selbstmörder ist. Ja. Ich habe ja schon mal hier in Anekdotisch Evident erzählt, wie die extrem extrovertierte und positive thinking Kultur auf mich gewirkt hat, dass Leute, die mal alleine sein wollten für 2 Stunden, mit Argwohn betrachtet wurden, was dann mir passiert ist. Solche Phänomene wie Date Rape schienen da an der Tagesordnung zu sein. Aha. Die Ernährung der Leute war katastrophal. Also in dem Summercamp, wo ich war, gab's halt zum Frühstück jeden Tag Pancakes mit Ahornsirup und zum Mittag Macaroni and Cheese und zu Abend halt Pizza. Und ich bin mit 10 Kilo Zusatzgewicht nach Hause zurückgekommen. Und all solche Sachen. Und ich bin übrigens zurückgekommen aus Amerika am 10. September und am 11. September waren die Anschläge.
Oh mein Gott.
Ja. Und ich glaube, an diesem Tag ist wirklich mein Traum von Amerika gestorben.
Mhm.
Natürlich nicht mit diesem Einsturz, das war jetzt nicht das singuläre Ereignis, sondern das hatte sich natürlich aufgebaut, diese 4 Monate, wo ich da war und dann auch noch das, wo mir auch die politische Dimension von Amerika zum ersten Mal bewusst wurde. Warum ich das erzähle ist, weil tatsächlich an diesem Beispiel man sehen kann, was passiert, wenn eine Sehnsucht erfüllt wird. Also ich bin in dieses Land gereist, hab gesehen, dass meine Träume eigentlich nur Träume waren, dass dahinter sich oft eine bittere Realität versteckt oder dass einfach die Dinge anders sind als in meiner Utopie. Und dadurch habe ich diesen Zufluchtsort verloren. Und nach Amerika ging es für mich nur noch abwärts. Das war auch die Zeit, wo ich in meine tiefe Depression gestürzt bin. Ich habe so ein Sinnvakuum gespürt. Das war so ein bisschen so wie die Leute, die auf einmal ihren Glauben verlieren, in dem sie aufgewachsen sind. Oh. Ja. Also halt ohne diese transzendente Ebene. Aber ja, in gewisser Hinsicht war das ja tatsächlich so. Ich habe tatsächlich gefühlt, dass mir etwas abhanden gekommen ist, was ich hätte pflegen sollen als Sehnsucht. Und darum ist jetzt meine starke These, die ich hier vorbringen will, dass man Sehnsüchte pflegen sollte, indem man für ihre Nichterfüllung sorgt. Das ist auch gesellschaftspolitisch voll das krasse Thema, weil eigentlich unsere Sehnsüchte und unser Umgang mit Sehnsüchten der Grund ist, warum die Welt zugrunde geht. Schau, wir leben ja in so einem Modus des Verfügbarmachens. Alles, was wir uns irgendwie vorstellen können, kann ja der Kapitalismus theoretisch realisieren. Und auch wir leben in so einer Überzeugung, dass eigentlich alles, was wir uns vorstellen, dass das machbar ist. Ja, dass wir einfach nur Geld brauchen oder Kontakte oder halt irgendwas und dass das wird dann schon erfüllt. Und dann haben natürlich viele Leute Fernweh. Die sehen natürlich auch auf Instagram, dass ihre Freunde ständig auf irgendwelchen Trauminseln unterwegs sind. Ja, wir spüren dieses Fernweh, aber es gibt natürlich eine Medizin für das Fernweh und das ist halt ein Fernflug und wir buchen dann den Fernflug nach Madagaskar oder wohin auch immer. Und erfüllen uns diese Sehnsucht. Und nicht nur dieses exzessive Reisen ist ja ein Problem für die Umwelt, sondern ja auch der Konsum von Schrott, ja, von Zeug, das wir uns kaufen. Und was sind denn Gegenstände? Was ist Nippes anderes als materialisierte Sehnsucht? Also hinter so einem Gegenstand steckt ja immer die Sehnsucht nach etwas. Ich kaufe mir zum Beispiel wahnsinnig gerne Postkarten. Ja, und auf diesen Postkarten sind immer irgendwelche Motive drauf, die meine Sehnsüchte verkörpern. Darum kaufe ich sie mir. Im Grunde ist es aber nur ein Stück Papier. Aber sie haben nun mal diese Funktion. Also ich denke einfach, dass viele unserer Sehnsüchte einfach nur Projektionsflächen sind, die wir auch als solche nutzen sollten, immer im Bewusstsein, dass es sich um Projektionsflächen handelt. Denn diese parallelen Welten, diese Utopien, die sind ja da, damit wir ein Gleichgewicht haben zu unserem Alltag. Und als solche sind sie wichtig und sollten quasi auch nicht angetastet werden. Und eine weitere Sache, die mir noch aufgefallen ist, dass Sehnsucht auch oder Sehnsüchtigkeit oder Schwärmerei, was auch immer, das ist auch so ein bisschen eine kindliche Strategie, weil Sehnsüchte, die uns in die Vergangenheit zurückwerfen, also in Form von Nostalgie oder auch in Utopien, in Form von Zukunft, die haben ja alle an sich, dass sie sich wahnsinnig gut anfühlen. Sie fühlen sich mitunter deswegen so gut an, weil wir selektive Wahrnehmung natürlich haben, weil wir in diesen Träumen immer körperlos sind. Also wenn ich an meinen nächsten Urlaub in Irland denke, dann denke ich jetzt ganz bestimmt nicht an Blasen an meinen Füßen und dass mein Magen grummelt und mein Kopf dröhnt oder sowas, sondern ich bin körperlos in diesen Fantasien. Und natürlich im Reich der Illusion Illusion kannst du alles machen. Du kannst sehen, ohne gesehen zu werden, diese Fantasie, Mäuschen zu spielen, ja? Nichts hat Konsequenzen. Du musst keine Verantwortung übernehmen. Du kannst nicht enttäuscht werden. Du kannst nicht bestraft werden. Und das ist ja eigentlich genau das, was du, dieses Privileg der Kindheit, was man hat, ja? In den Sehnsüchten.
Du musst doch nicht arbeiten oder sowas. Also ich finde immer bei meiner Irland-Sehnsucht fällt mir dann immer auf so, ja, aber arbeiten kann ich da nicht. Aber wie soll ich dann da leben? Also irgendwie passt das auch nicht zusammen.
Ganz genau. Und um das jetzt abzuschließen, ich möchte auf keinen Fall die Sehnsucht schlecht machen. Ich will wirklich mit meinem Beitrag betonen, dass ich Sehnsucht sehr, sehr wichtig finde. Aber man muss eben verstehen, was das ist. Sehnsucht ist das, was nicht erfüllt werden soll. Und wenn man mit Sehnsucht irgendwie arbeiten will, dann schlage ich vor, dass man das als kreative Quelle nutzt. Also ich habe festgestellt, das ist so eine Erkenntnis der späten Jahre, dass alle Menschen aus Kohlenstoff gemacht sind. Das klingt jetzt vielleicht doof, ja, aber es ist so. Wenn ich mich nach Freunden sehne, die irgendwie auf der anderen Seite der Welt sind, dann stelle ich mir mal vor, die wären anders in ihrer Qualität als Mensch. Sind sie aber nicht. Überall in jeder Straßenbahn sitzen einfach nur Menschen, sitzen diese Wesen aus Kohlenstoff und alles andere, was uns denken lässt, die wären irgendwas Krasses, anderes, Größeres, Besseres, das ist nur Mythos. Also nehme doch deine Sehnsucht nach dem Mythos und versuche einen Mythos in deiner direkten Umgebung zu erschaffen. Lade die Gebäude in deiner Stadt mit Bedeutung auf. Denk dir tolle Geschichten aus. Lern mal die Leute kennen, die im Supermarkt nebenan arbeiten. Vielleicht sind die super spannend, ja? Also sehr wahrscheinlich sind sie das sogar.
Ja.
Das wäre mein Vorschlag, tatsächlich produktiv mit seiner Sehnsucht umzugehen. Und lass die Finger von der Sehnsucht. Wünsche sind da, um erfüllt zu werden, Sehnsüchte nicht.
Aber wie hältst du es damit, wenn man zum Beispiel so eine Sehnsucht hegt? Also ich zum Beispiel habe so eine Sehnsucht, dass ich denke, ich würde voll gerne mal, ich war noch nie in Asien und ich würde so voll gerne mal nach Asien und in meiner Sehnsuchtsfantasie ist es eine Reise mit dem Zug, ja, also so die transsibirische Eisenbahn und dann so nach und nach irgendwie nach China kommen und von dort irgendwie nach Japan. Das ist, du merkst schon, das ist auch alles schon so ein bisschen irgendwie, aha, das ist alles bestimmt ganz einfach. Findest du, dass man sich sowas ruhig gönnen kann, wenn man, weiß ich nicht, dann so Mitte 70 ist und denkt, ja, jetzt ist mein Leben fast rum, jetzt kann ich mir diese Sehnsucht erfüllen, also wenn man denn die Mitte dafür hat, ist es dann okay oder sollte man sie wirklich bis ganz zum Schluss aufbewahren?
Das ist schwierig. Ich würde sagen, also wenn man wirklich so eine starke Sehnsucht hat, dann soll man nicht damit warten, dann soll man das wirklich machen. Aber ich frage mich halt immer, ist es wirklich eine Sehnsucht oder ist es ein Wunsch? Weil ein Wunsch wäre für mich jetzt, okay, dieses Land, mit diesem Land habe ich mich schon genug beschäftigt. Da gibt es viele Sachen, Aspekte, die ich total interessant finde. Und ich gehe mit so ganz bestimmten Fragen an dieses Land heran und ich will das unbedingt erleben, weil dies und das. Also das hat so einen ganz hohen Grad schon an Reflektiertheit und dann wird es eben zum Wunsch. Und man fragt sich, okay, wie kann ich mir den Wunsch erfüllen? Aber wenn das jetzt eine Sehnsucht ist, an der einfach so viel mehr hängt, und das ist ja das Problem mit der Sehnsucht, dass man sich vorstellt, sobald ich in diesem Land bin, bin ich ein anderer Mensch. Durchbreche ich sozusagen die Grenzen der Realität und transzendiere mein Dasein und lerne Dinge kennen, die irgendwie über mich kommen und mich überwältigen und mich verändern von Grund auf. Das ist halt naiv. Und das ist eben schön, wenn man diese Sehnsucht hat, an ihr festhält, also so wie so ein Jenseitsglaube oder sowas. Wenn man tatsächlich glaubt, es gäbe diesen Ort, wo man besser sein könnte, also da würde ich tatsächlich davon abraten, sich das nicht zu erfüllen, sondern diesen Ort zu pflegen in seinem Kopf. Ja, weil das ist ja wirklich, das ist so schön, das ist wie als Mensch sich nach bestimmten ethischen Idealen zu orientieren. Es ist vollkommen klar, dass man diese Ideale in ihrer Reinheit nie erreichen kann, aber die sind doch so tolle Fixsterne und da weiß man immer, wo man hin will.
Ja, tatsächlich, aber das finde ich sehr hilfreich, weil das ist die Frage, die ich mir dann jetzt an diesem konkreten Beispiel stellen kann, ist ja, will ich Japan wirklich kennenlernen oder will ich einfach das Japan aus den Studio Ghibli-Filmen in meinem Kopf behalten?
Ja, ach, das ist ja ein fantastisches Beispiel. Ja, weißt du, was das Krasse ist an diesen Animes? Was ich an Anime am allertollsten finde, sind ja die Lichtstimmungen, diese Wolken und also diese Schäfchenwolken und die Lichtstrahlen und so. Und mir haben aber zwei Menschen, die in Japan gelebt haben, erzählt, dass es da meistens diesig ist. Ja. Und dass man diese Lichtstimmungen halt lange suchen kann.
Mhm. Wohingegen sie in Irland sehr häufig sind. Und ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass es von Irland inspiriert sei, ganz viel, so die Studio Ghibli-Landschaften. Der Name Ghibli ist ja auch ein italienischer Name, also so Irland-Italien, glaube ich, ist da ganz oft eher porträtiert, sozusagen. Ja. Ja, sehr schönes Thema. Soll ich mal mit meinem um die Ecke kommen?
Ja, du hast ja ein Thema, das die Mutter von anekdotisch evident ist als Thema. Und zwar Ambivalenz.
Ja, die Ambivalenz. Wir haben so oft schon gesagt, wir lieben dieses Thema, weil es so schön ambivalent ist.
Ja, genau. Immer sagen wir das.
Wir sagen es echt fast immer. Und da bin ich nie drauf gekommen, dass man Ambivalenz an sich auch mal als Thema nehmen könnte. Und auf die Idee gebracht hat mich einer meiner Lieblingspodcasts oder auch tatsächlich, jetzt gibt es ja diese ganzen Jahresend-Wrap-Ups von den ganzen Podcatchern. Und meiner hat mir gesagt, dass der Podcast, den ich am häufigsten gehört habe dieses Jahr, ist Hidden Brain. Und tatsächlich hat der mich auch auf das Thema als Thema gebracht. Also im Sinne von, ja, das ist tatsächlich ein Thema und es beschäftigt mich auch die ganze Zeit. Also wo fange ich an? Ambivalenz ist für mich momentan ein Gefühl, was sehr, sehr dominant ist seit dem 7. Oktober. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich viel zu selten gesagt habe, wie ambivalent ich bin. Also was ist passiert? Am 7. Oktober hat ja die Terrororganisation Hamas ein Massaker auf israelischem Boden verübt und das Ausmaß dessen und was da alles gemacht wurde, das wurde ja erst so in den Tagen danach so immer mehr klar. Und ich habe halt gemerkt an mir, wie mich das so zutiefst erschüttert hat schon. Und ich habe keine Freunde oder Verwandten oder irgendwas in Israel. Ich glaube, Leute, die in Israel leben oder dort eben Freunde, Bekannte, Verwandte haben oder vielleicht sogar betroffen sind, die sind einfach seitdem im Ausnahmezustand so. Aber ich merke halt, dass es mich total anfasst. Ich habe auch mit einigen Leuten gesprochen, die entweder da leben oder eben auch jemanden verloren haben oder eben jetzt auch betroffen sind von dieser Welle von Antisemitismus, die gerade seitdem auch in Deutschland wieder total stark ist. Und ich merke einfach, dass mir ganz, ganz oft die Tränen kommen, wenn ich einfach nur darüber nachdenke, was gerade im Leben von Jüdinnen und Juden los ist. So. Und was mich dann aber als zweites erschüttert hat, also es gab so die erste Erschütterung dieses Massakers und die zweite Erschütterung für mich war, was passiert ist, vor allem auf meinem Instagram-Account, wo ich total vielen internationalen feministischen Accounts folge, progressive Leute, linke KünstlerInnen, also so ganz, ganz bunt eigentlich und eigentlich mein Happy Place, was Social Media angeht, wo dann aber ganz viele Leute plötzlich sehr unangenehm gekippt sind und in meinen Augen komplett ihren moralischen Kompass verloren haben, so. Das war die zweite Erschütterung. Und da hatte ich einfach das Gefühl, das ist jetzt meine Blase. Ich bin selbst links, feministisch, progressiv. Ich bin Autorin, Podcasterin, Journalistin. Und deswegen hatte ich so dieses Gefühl, ich bin noch in der Verantwortung, dem irgendwas entgegenzusetzen. Ja. Weswegen ich dann in so ziemlich allen Podcasts nach dem 7. Oktober, die ich gemacht habe, also Wochendämmerung Lila Podcast, gegen diesen Antisemitismus versucht habe anzureden und gegen diese Narrative, dass Israel an allem schuld ist, was ja einfach nur eine Ausprägung von Antisemitismus ist oder was man ganz oft auch gelesen hat, dass in Gaza sogar ein Genozid passieren würde, was im Grunde das Aufgreifen eines sehr alten Narratives ist, weil in der Vergangenheit eben die Juden oder den Juden schon, und jetzt sagt man halt Israel, ne, weil der Jude kann man nicht mehr sagen, aber schon sehr oft unterstellt wurde, ja, die wollen uns auslöschen oder so. Mhm. Also nicht nur bin ich in einer bestimmten Blase unterwegs, sondern meine HörerInnen, natürlich die meisten von ihnen auch, habe ich gedacht, ich konzentriere mich auf das, wo ich wirklich einen Unterschied machen kann. Also in meiner Arbeit konzentriere ich mich darauf, gegen diesen Antisemitismus anzureden. Und das habe ich halt sehr, sehr zentral zum Thema gemacht. Was ich auch immer wieder gesagt hat, aber was wesentlich weniger im Zentrum meiner Arbeit war, und jetzt kommt der Part der Ambivalenz, also ich war eigentlich sehr klar und hatte auch eine klare Haltung, die ich auch einfach habe zu dem Ganzen, aber die Ambivalenz ist auch da, weil ich habe ein Problem mit der israelischen Regierung. Ich halte Netanyahu und Co. für schlechte Menschen, wirklich richtig schlechte Menschen. Und ich glaube, das geht übrigens der Mehrheit der Israelis auch so. Und ich mache diesen Mann, also insbesondere Netanyahu, auch mitverantwortlich für die Pogrome vom 7. Oktober. Also da gibt es auch inzwischen sehr viele Arbeiten dazu, wie er die Hamas am Köcheln gehalten hat, wie er nicht dafür gesorgt hat, dass der Friedensprozess weitergeht, sondern im Gegenteil durch diese Siedlungspolitik das immer weiter auch eskaliert hat politisch. So. Und ich habe trotzdem sehr selten gesagt, wie sehr es mich auch schmerzt, zu sehen, was mit den Menschen in Gaza passiert, ja, die vielleicht gar nichts mit der Hamas zu tun haben oder zu tun haben wollen, die aber trotzdem unter diesem Krieg jetzt zu leiden haben oder sterben. Ja. Und wie bedrückend ich das auch finde und dass ich innerlich einfach auch dieses Dilemma total stark schmerzhaft empfinde, vor das in erster Linie Israel gestellt wurde, aber damit eigentlich auch die ganze Welt. So. Und das ist diese Ambivalenz. Also die ist da und die trage ich in mir. Und ich halte wirklich diese Regierung in Israel für rechtsradikal. Die haben keine Sympathien von mir, bekommen wirklich null Sympathien. Aber ich stehe an der Seite Israels in einem Sinne, weil sie wirklich genozidal angegriffen wurden. Also da gibt es auch tatsächlich einen Genozid-Alert gegen die Hamas für die Tat am 7. Oktober. Und weil die Hamas auch eine echte Bedrohung einfach für Jüdinnen und Juden an dem Ort sind, der eigentlich für sie die letzte Rettung darstellen sollte, wenn es überall anders schlimm wird.
Ja.
Und im Moment ist es auch wieder überall anders schlimm. Also viele Jüdinnen und Juden berichten eben, dass sie sich auch in Deutschland aktuell nicht sicher fühlen können. So, das heißt, wenn ich das zusammennehme in Bezug auf Israel, und da kann ich sehr schön aus der Wikipedia, aus dem Wikipedia-Artikel zur Ambivalenz zitieren, sich widersprechende Wünsche, Gefühle und Gedanken gleichzeitig und die führen zu inneren Spannungen. In mir sind innere Spannungen. So, also das ist so der Auslöser für dieses Thema, dass ich so Hidden Brain zwar gehört habe und gedacht habe, ja verdammt, genau das ist, was mit mir seit dem 7. Oktober los ist, dass ich so innerlich, und das ist von außen natürlich nicht zu sehen, also ich habe mich halt entschieden, gegen in erster Linie diese antisemitischen Narrative zu arbeiten, weil mir das als das Problem vorkommt, was ich jetzt in meiner Position und mit meiner Arbeit wirklich angehen kann. Den Nahostkonflikt kann ich mit meiner Arbeit und mit meiner Haltung nicht lösen. Ja, also das funktioniert halt von hier aus nicht. Das ist dann diese schöne Armchair-Soziologie, wie es ja ganz oft genannt wird. Aber ich kann gegen antisemitische Narrative aufklären. Ich kann sie kritisieren. Ich kann Menschen darauf ansprechen oder sie darauf hinweisen und sie zur Rechenschaft ziehen. So. Und ich habe, als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, dann irgendwie mich so ein bisschen in Rage gedacht und gemerkt, so Mann, das ist eigentlich wirklich fast eine Superkraft, diese Ambivalenz auszuhalten, weil natürlich kommen die Bilder und die Nachrichten aus Gaza über die zivilen Opfer jeden Tag nonstop. Ja, also mein Internet wird damit geflutet. Ich glaube, TikTok wird damit geflutet. Instagram auch. Also die sind omnipräsent. Und was nicht so präsent ist, sind die israelischen Opfer vom 7. Oktober. Also ich hatte das Gefühl, um die ging es ab dem 8. Oktober oder so quasi überhaupt nicht mehr. Das fand ich auch sehr erschreckend. Und mein Gefühl ist, dass ich ohne diese Ambivalenz, die ich habe und einfach auch inzwischen sehr wertschätze, würde ich wahrscheinlich auch gegen Israel irgendwie skandieren. Also weil diese Bilder einfach sehr überwältigend sind und es sehr schwer ist. Also ich empfinde es als schwer, sie auszuhalten und nicht zu sagen, oh, das ist böse, das ist schlecht so.
Ja.
Und ich glaube aber auch ohne die Ambivalenz würde ich nicht aushalten, dass 90% meiner sonst eigentlich sehr offenen, progressiven, tollen Blase, nenne ich sie jetzt mal, dass die halt genau das gerade tun und halt eben so gekippt sind. Und ich versuche ganz stark, die jetzt nicht aufzugeben und nicht zu blocken sofort, also außer ein paar Ausnahmen. Es gibt natürlich auch so Accounts, die haben einfach direkt nach dem Massaker das Ganze als Befreiungsschlag gefeiert, also wirklich gefeiert. Und natürlich solche Leute empfinde ich als komplett lost, wie die Jugend so schön sagt. Also da würde ich jetzt nicht denken so, ach ja gut, in anderen Themen sind wir uns vielleicht wieder einig. Aber ich würde jetzt halt nicht sofort hingehen und bei den Leuten, die sowas wie Free Palestine oder so posten, weiß ich nicht, Drückos und Screenshots überall teilen und sie an den Pranger stellen und sagen, das sind Antisemiten, wir dürfen sie nie wieder irgendwo, wir dürfen nicht mehr mit ihnen reden. So, sie müssen in die Schäm-dich-Ecke oder so. Und das beste Beispiel ist da für mich eigentlich Greta Thunberg, die Ikone der Klimabewegung, der Fridays for Future, die ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast,
Ja, habe ich.
Relativ stark eben dieses Free Palestine vor sich hergetragen hat. Jetzt gerade auch wieder die Tage habe ich einen Post von ihr gesehen, wo sie auch Israel unterstellt, einen Genozid in Gaza zu verüben, was ein tendenziell antisemitisches Narrativ ist. Und trotzdem, obwohl ich das total kritisch sehe und obwohl ich die ganze Zeit dabei bin, genau gegen diese Narrative zu versuchen anzuarbeiten, anzureden, verstehe ich nicht, auf der anderen Seite verstehe ich nicht, wie wirklich ein Großteil der deutschen Klimabewegung sie mit einem Wisch, also es war wirklich so ein, ah okay, guck mal, Greta Thunberg ist jetzt auch lost, so. Einfach von der Liste der ernstzunehmenden Menschen gestrichen, weil sie sich solidarisch mit PalästinenserInnen zeigt. Ja. Das verstehe ich nicht. Ich finde es auch nicht gut, weil ich das Gefühl habe, okay, wenn wir jetzt alle canceln, die in diese Falle getappt sind. Und ich finde, es ist auch nichts anderes. Es ist eine Falle. Es ist eine Falle aufgestellt von der Hamas und ihren UnterstützerInnen aus Iran, Türkei und Co., in die wir alle laufen sollen, nämlich wirklich zu denken, so, ja, ah ja, Israel, das sind die Bösen. Wenn wir es nicht schaffen, dass wir die Leute, die in diese Falle gelaufen sind, wenigstens versuchen zu schütteln und zu sagen, hey, du bist da gerade in eine Falle gegangen, komm mal raus da, dass wir dann eigentlich nichts anderes schaffen, außer alles, was so in den vergangenen Jahren an Bewegung irgendwie relevant war, also sowohl Black Lives Matter als auch Fridays for Future, wir schwächen das nicht nur, sondern wir geben das eigentlich dann auf in dieser Situation.
Ja, das ist auch etwas, was mich ehrlich gesagt total überrascht, weil solche Cancel-Menschen sich tatsächlich verhalten, als hätten sie niemals sich in irgendeiner Weise geirrt,
ja,
oder ihre Meinung wechseln müssen. Es erinnert mich an diese Bibelgeschichte von Jesus. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.
Exakt.
Also ernsthaft, wie kann man denn einigermaßen reflektiert durchs Leben gehen und nie an sich selbst beobachtet haben, wie krass manche Erkenntnisprozesse sind, dass man manchmal sogar von einem Extrem ins andere kippen kann, bevor man irgendwann in so einem Dazwischen, so einem ambivalenten Dazwischen gelandet ist, mhm, ja, bevor man sich eine Meinung bildet. Und das sind junge Menschen, mit so steilen Thesen um die Ecke kommen oder die Dinge machen, die kritisierungswürdig ist. Und gerade junge Menschen haben doch ein Recht, so würde ich das nennen, ein Recht, sich zu irren und auch mal was zu sagen, was sie dann später bereuen. Also nicht nur junge Menschen sollten da ein Recht dazu haben. Und wir sollten meiner Meinung nach eben auch eine Kultur pflegen oder sie versuchen wieder herzustellen, in der so etwas denkbar ist. Ja. Dass jemand im Moment aufgrund seiner Faktenlage, aufgrund seiner Position, aufgrund seiner jetzigen Erfahrungen, Verwicklungen und Beziehungen bestimmte Haltungen äußert. So und nicht anders.
Ja, genau. Und da kommt dann die Folge von Hidden Brain ganz schön ins Spiel. Da geht es nämlich um Mixed Feelings und dass es eben wirklich etwas ist, was total, ja, hilfreich ist, im, nicht nur im Leben, sondern also generell auch in der Arbeitswelt oder auch in allen Lebensbereichen eigentlich, dass so diese Ambivalenz ein großer Vorteil sein kann. Also das hat auch Grenzen, da komme ich nachher dazu, aber eben einen großen Vorteil mit sich bringen kann in der auch Bewertung oder auch im Umgang mit anderen Menschen und auch in dem Zusammenhalt von einer Gesellschaft letztendlich. Es gibt ja auch diesen Begriff der Ambiguitätstoleranz, den haben wir, glaube ich, in der Sendung auch immer wieder.
Von Thomas Bauer.
Genau, von Thomas Bauer.
Ja, also der hat den populär gemacht.
Genau. Und der schreibt ja auch ganz schön, dass jegliche Diplomatie überhaupt nicht funktionieren würde ohne eine gewisse Ambiguitätstoleranz. Also ohne, dass man
ja
immer wieder auch Vereinbarungen und Bündnisse schließt, die, naja, manchmal auch dem widersprechen, was man sagt. So, mhm. Aber man schließt die Bündnisse trotzdem und solange alle irgendwie damit irgendwie zufrieden sind und gute Miene zum bösen Spiel ein bisschen machen, funktioniert es auch auf eine sehr schräge Art und Weise manchmal. Also dieses Aushalten zwischen dem Ideal und dem, was halt machbar ist. So. Und deswegen denke ich auch, dass es wichtig ist, ja, das so ein bisschen auszuhalten, was gerade passiert. Also einerseits ist es für mich total wichtig, eben zu sagen, ich finde es wichtig, dass wir die antisemitischen Narrative, die wir hier überall haben, angehen, dass wir darüber reflektieren, dass wir ins Gespräch auch kommen, um wieder dieses, was ich ja sehr liebe eigentlich, dieses Spiel des zwanglosen Zwangs, des besseren Arguments, wie es immer so schön heißt. Also,
ja,
dass wir uns wirklich miteinander auseinandersetzen und nicht einfach abspalten, was gerade nicht passt, ja. Weswegen ich zum Beispiel gerade auch in der Wochendämmerung kommen sehr viele Kommentare, wo ich sage so, nein, das ist absolut nicht, wie ich das sehe, aber ich schalte sie alle frei, weil ich eben auch anerkennen kann, hey Mann, die Leute sind ja nicht böse, ja, das sind ja keine irgendwie antisemitischen Nazis oder sowas, sondern das sind erstmal grundsätzlich die guten TM, Leute, die sich wirklich ernsthaft für Menschenrechte einsetzen, die gucken, was sagt Amnesty, was sagt Human Rights Watch, was sagt der UN-Generalsekretär, wenn du dir die alle anschaust, die gehen ja alle in diese gleiche Richtung. Und dass dann natürlich andere zu der, in Anführungszeichen, logischen Konsequenz kommen, dass Israel an den Pranger gestellt werden muss, weil da einfach so viel schief geht, ihrer Meinung nach. Und sie nicht so genau hinschauen, weil das nämlich genau auch eine Ambivalenz ist, dass Israel halt kein perfektes Opfer ist. Natürlich nicht, ja. Also man muss natürlich die Hamas ausblenden, um zu diesem Schluss zu kommen. Israel sind die Stärkeren, die gehen auf die Schwächeren los, das sind die PalästinenserInnen. Also so eine Dichotomie herzustellen. Da sind die Guten, da sind die Bösen, da sind die Täter, da sind die Opfer. Und dann kann man natürlich nicht sehen, dass Israel auch ein Opfer ist. So.
Ja.
Weil es ist ja wehrhaft. Ne? Also es ist ja militärisch super hochgerüstet. Aber trotzdem ist es ein Opfer gewesen. Und das fand ich eine sehr bemerkenswerte Parallele zu einer Sau, die letztes Jahr durch TikTok getrieben wurde. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, aber es gab ja diesen Gerichtsprozess gegen die Schauspielerin Amber Heard von dem Schauspieler Johnny Depp. Es war wirklich ein Social-Media-Phänomen. Also es gab ja diesen Gerichtsprozess. Amber Heard hat Johnny Depp vorgeworfen, dass er ihr gegenüber in der Beziehung gewalttätig war. Dieser Vorwurf wurde auch schon von einem englischen Gericht im Grunde bestätigt. Also da gab es schon mal eine Beweissammlung mit Zeugenaussagen und allem möglichen Pipapo. Weil Johnny Depp hatte sich darüber aufgeregt, dass die, ich glaube es war der Mirror oder irgendeine andere britische Zeitung, hatte ihn als Wife-Beater bezeichnet. Also als einen, der seine Frau schlägt, ist dagegen halt vor Gericht gegangen in Großbritannien und das Gericht hat gesagt, naja, jetzt haben wir alle Beweise gesehen und wir können eigentlich nur sagen, das war eine korrekte Bezeichnung. So, worum es in diesem Prozess letztes Jahr ging, war nur, hat sie ihn diffamiert. Das ist irgendwie so ein ganz besonderer Straftatbestand in manchen Bundesländern in den USA und das hat er jetzt eben irgendwie versucht aufzugreifen, weil sie in irgendeinem Meinungsbeitrag in einer Zeitung in den USA angesprochen hat, sie sei Opfer häuslicher Gewalt gewesen. Sie hätten nicht mal seinen Namen genannt. So, und dieser Gerichtsprozess fand öffentlich statt. Also da gab es dann wirklich Videos von den Aussagen. Johnny Depp ging immer hört. Also es ging über Tage hinweg. Das müssen wirklich Stunden um Stunden Material sein, die da um die Welt gegangen sind. Und das wurde eben sehr, sehr krass auf Social Media, also vor allem TikTok, aber auch YouTube aufgenommen. Das war so krass, dass manche Leute wirklich eine Gelddruckmaschine daraus gemacht haben, sich zu diesem Fall irgendwie zu äußern und damit sehr viel Reichweite zu generieren und damit dann wiederum auch interessant für Product Placement und so zu sein. Mhm. Also die ganzen übelsten Mechanismen von Social Media. Und was da eine ganz große Rolle gespielt hat, war, dass Amber Heard sehr vielen Leuten als unsympathisch rüberkam. Sie mochten sie einfach nicht. Die Art und Weise, wie sie geredet hat, die Art und Weise, sie hat auch mal zurückgeschlagen oder sie hat auch mal sich blöd verhalten ihm gegenüber in der Beziehung. Also diese ganzen Sachen, sie war nicht das perfekte Opfer. Mhm. Und du hast richtig gemerkt, wie so diese Sympathieabwägungen, so ich mag Amber Heard nicht, ich finde die nicht so sympathisch, wie ich Johnny Depp sympathisch finde, dazu geführt haben, wie Menschen auf der ganzen Welt sich einfach ein Urteil über die Schuldfrage gestellt haben.
Ja.
Also das war der einzige ausschlaggebende Punkt dafür. Und tatsächlich gibt es Untersuchungen, auch in den USA darüber, dass RichterInnen durch Sympathie oder eben Unsympathie, je nachdem, in ihrem Urteil beeinflusst werden.
Ja, natürlich.
Also da gibt es eine Studie irgendwie, wo 1800 Richter in den USA befragt wurden und die ja dann wirklich herausgebracht hat, ich zitiere, sympathische Parteien schnitten in unserer Studie besser ab, oft weitaus besser als unsympathische. Mhm. Das heißt, es geht vor Gericht auch darum, wer kann die positivere, affektive Reaktion in denen hervorrufen, die zu urteilen haben. Und die gehen dann mit einem besseren Ergebnis aus dem Gerichtssaal.
Ja.
In dem Fall jetzt hier Johnny Depp. Und tatsächlich ist das halt was, was man, glaube ich, total oft im Alltag auch kennt. Also wenn du eine Person nicht magst, und das passiert halt, also manchmal hat man halt einfach Leute, die mag man nicht, ja, kann ja unterschiedlichste Gründe haben. Und kennst du das, du magst jemanden nicht, aber die Person wird von anderen unfair behandelt. Und jetzt bräuchte es eigentlich jemanden, der das anspricht und sagt, das war unfair. Aber es findet sich halt niemand, weil man sieht zwar, okay, das war eigentlich ungerecht und unfair, aber was dann im Kopf vieler Menschen passiert, automatisch passiert, ist, dass sie sagen, ja, aber also ich mag ja die Person nicht und jetzt passiert dieser Person was Schlechtes, also muss sie ja irgendwie doch selbst schuld sein.
Ja, natürlich, das kann man ja in jedem Klassenraum ja beobachten, in dem ein Kind die Außenseiterposition innehat.
Voll, das ist wahrscheinlich der Anfang von so ziemlich jedem Mobbing, so, ja, das es gibt. Und das passiert halt total vielen Menschen. Also es ist halt leider auch einfach menschlich. Und insofern ist Ambivalenz letztendlich auch zu sehen als eine Methode, um so etwas zu vermeiden. Also wenn man Ambivalenz quasi praktiziert und versucht, sie auch wirklich auszuhalten. Das sagt jetzt wieder Hidden Brain. Und die zu Gast ist Naomi Rothman heißt die. Die ist Psychologin und die forscht ganz viel zu Ambivalenz. Und wenn man Ambivalenz praktiziert, dann trifft man tatsächlich auch fairere Entscheidungen. Also man lässt sich eben nicht so schnell in so ein Entweder-Oder, in so eine Dichotomie reinziehen, sondern man hält es auch aus, dass es, also keine Ahnung, zum Beispiel in Führungspositionen wird es da ganz stark und untersucht Naomi Rothman das ganz stark, wie nützt Ambivalenz Menschen in der Arbeitswelt, zum Beispiel in Führungspositionen. Und sie sagt eben, und sie nennt das emotionale Komplexität. Sie spricht auch von Ambivalenz, aber sozusagen synonym spricht sie von emotionaler Komplexität, dass das eben Personen ermöglicht, und jetzt zitiere ich hier, flexibel auf komplexe und sich ändernde Umstände zu reagieren, sich anzupassen und so die Fähigkeit zu verbessern, Veränderungen voranzutreiben. Das heißt, wenn zum Beispiel Konflikte auftreten oder, wie du vorhin gesagt hast, Leute Fehler machen, dass man dann konstruktiv damit umgeht und eben auch das als einen Startpunkt ansieht, von wo an man vielleicht Dinge verändern kann oder auch so ein Stück weit einen Lernprozess anschieben kann. Also es ist sozusagen positiv zu wenden. Und insofern fand ich das nochmal ganz schön, so den Bogen zu schlagen. Also ich hoffe zumindest, dass wir in der progressiven internationalen Linken oder wie auch immer man das nennen möchte, in diesen ganzen großen Bewegungen, das eben auch schaffen, diesen Moment jetzt nicht als den Moment zu nehmen, wo alles einfach nur kaputt geht und wir es hinterher aber nicht wieder zusammensetzen, sondern so ein bisschen wie diese Kintsugi-Technik, ja, wo man zerbrochene Porzellanstücke mit einem Goldkleber wieder zusammenklebt und hinterher sieht es fast noch schöner aus, als es vorher aussah, dass wir die Scherben zusammensuchen und weitermachen können. Das wäre so meine Hoffnung, aber dafür braucht es halt wirklich auch diese, ja, Kompetenz, weiß ich nicht, Superkraft. Eigentlich, ja, man muss es eben aushalten, dass man erstmal so sehr gemischte Gefühle hat.
Ja, also Dichotomie ist leider aus unserer Kultur kaum wegzudenken, weil unsere ganze Kultur auf Dichotomien aufgebaut ist, ja, auf diesen Gegensätzen. Und uns fällt es einfach wahnsinnig schwer zu sagen, sowohl als auch. Etwas ist sowohl schwarz als auch weiß, sowohl böse als auch gut, sowohl gerecht als auch ungerecht. Ja, und die Realität ist ja meistens, liegt ja meistens in diesen Mischformen vor. Und ich war letztens ganz erstaunt, als eine Psychotherapeutin mir erzählte, dass ihre Klienten ganz erstaunt sind, wenn sie entdecken, dass das geht, ja, dass man ambivalente Gefühle haben kann, ja, dass es nichts Schlechtes ist, wenn du sagst, mein Vater hat mich geschlagen, aber ich liebe ihn trotzdem.
Ja.
Das geht. Und in dem Moment, wo diese Menschen erkennen, dass sie gar nicht gegen diesen Widerspruch in sich ankämpfen müssen, was ja meistens ein Kampf gegen Windmühlen ist, sondern akzeptieren, dass das absolut legitim ist, diese gemischten Gefühle zu haben, geht es ihnen automatisch besser. Also entgegen der Überzeugung, dass Ambivalenz etwas ist, was man aushalten müsse, weil sie ach so schlimm ist, ja. Das kann auch etwas total Befreiendes sein. Und in diesem Zusammenhang wollte ich aber noch auf einen Fallstrick aufmerksam machen, der mir neulich so aufgefallen ist. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass in letzter Zeit Ambivalenz als neuer Wohlfühlbegriff etabliert werden soll, um nämlich jedes Problem, was sich auftut, wegzureden, indem man sagt, ja, ist halt ambivalent, ne, muss man mit dealen, das muss man aushalten. Okay, ja gut, wenn es ambivalent ist, dann gucke ich da halt nicht mehr hin, ist halt so. Und das darf auf keinen Fall davon ablenken, dass wir an sozialen Problemen arbeiten müssen. Benevolenter Sexismus ist ja so ein Problem. Man könnte sagen, ja gut, die Frauen werden halt schlechter bezahlt, aber dafür halten wir ihnen die Tür auf. Dafür kriegen sie ein Blümchen am Frauentag und so weiter und so fort. Ist halt ambivalent, eine Frau zu sein, muss man mit leben. Nein, muss man eben nicht. Es geht ja darum, soziale Ungleichheiten zu beseitigen. Es geht nicht darum, die Ambivalenz aus der Gesellschaft zu entfernen. Ich glaube, das ist wichtig.
Ja.
Das ist nicht das Ziel, das Ambivalente zu entfernen, sondern wenn man die Ambivalenz erkannt hat, das sollte ein Präzisionswerkzeug sein. Also das sollte etwas sein, das uns die Dinge komplexer sehen lässt, das uns mehr sehen lässt als diese Schwarz-Weiß-Brille. Und mit diesem Blick können wir dann die Probleme viel gezielter angehen und wissen dann viel mehr, wo wir es anpacken müssen.
Ja, voll. Also man sollte sich halt auch nicht so paralysieren lassen von einem, oh, die israelische Regierung, jetzt wieder bei dem alten Beispiel angesetzt, ist böse, also kann ich nicht auf der Seite Israels sein, sondern wirklich,
ja,
so eine,
genau,
Politik, das sowohl als auch, hat Antje Schrupp das mal genannt, dass man beides kann. Man kann gegen Antisemitismus eintreten, man kann darauf hinweisen, welche Narrative auch antisemitisch sind, und man kann die israelische Regierung kritisieren, beziehungsweise auch wirklich, und das passiert ja Gott sei Dank auch gerade, zur Verantwortung ziehen oder darauf hinweisen, dass sie zur Verantwortung gezogen wird, wenn sie wirklich völkerrechtswidrige Dinge tut. Und teilweise tut sie das, vor allem momentan in der Westbank, aber trotzdem, ja, kann man sagen, aber nein, Antisemitismus ist auch keine Lösung. Und du hast vollkommen recht. Also dieses, was die Gefahr der Ambivalenz ist, oder beziehungsweise wo sie, finde ich, wo die positive Ambivalenz ihre Grenzen hat, das ist dann sowas wie kognitive Dissonanz, finde ich, ganz krass. Also wenn Leute einfach so zwei völlig widerstrebende, widersprüchliche Informationen in ihrem Kopf haben. Also da die Klimakrise, finde ich, das allerbeste Beispiel. Wir alle wissen, dass sie real ist und dass es kommt oder schon da ist und es nur schlimmer wird, wenn wir nicht sofort was tun. Und trotzdem tun wir nichts und tun so, als sei nichts, und verhalten uns weiterhin genauso, als wäre nichts. Also das finde ich schon kognitive Dissonanz, und das hat nichts mit einer positiven Ambivalenz zu tun. So.
Genau.
Oder auch, was ich sehr, sehr hasse und was mich ein bisschen verrückt macht, sind Leute, die sich nie entscheiden können, die sich nie festlegen, die keine Haltung annehmen, immer alles so offen lassen, die wie so ein Pudding sind, den man einfach nicht an die Wand nageln kann. Also das macht mich verrückt. So. Das halte ich dann auch kaum aus.
Ja, das ist ja dann Opportunismus.
Ja.
Gell? Wohin der Wind weht, da weht es dich dann auch hin, und mit so jemandem kannst du ja dann auch nicht diskutieren.
Ja, also das ist dann halt auch schwierig, da auch Vertrauen zu entwickeln oder eine Verbindlichkeit oder so, sondern es ist so, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich von der Person zu halten habe. Also das sind so ein bisschen die Grenzen, genau. Also da, wo es dann so sehr verwischt, dass das gar keine Klarheit mehr gibt. Oder was ja auch so eine Strategie ist von Leuten wie Donald Trump oder Wladimir Putin, dass du halt so viele Informationen, einfach so widersprüchliche Informationen in den Orbit haust, dass niemand mehr weiß, was richtig oder was falsch ist. So, das ist natürlich auch eine Desinformationsstrategie so gesehen. Und davon sollte man sich auch am besten nicht, ja, erwischen lassen. Genau, das war mein Thema diesen Monat. Wir hören uns dann im kommenden Jahr wieder mit neuen Themen. Ich habe schon einen wundervollen Themenvorschlag bekommen, aber ich verrate noch nicht, was es ist. Aber ihr merkt schon, ihr könnt uns da auch gerne Anregungen schreiben.
Wir sind frei für Beeinflussung aller Art.
Ja, genau. Das ist wirklich ein wunderbares Thema, was ich habe. Bin sehr dankbar. Und ja, wir freuen uns auch, wenn ihr uns, es ist ja Weihnachten, noch ein bisschen unterstützt und beschenkt. Anekdotisch Evident kann noch sehr gut ein bisschen mehr finanzielle Unterstützung brauchen, um wirklich auch durchfinanziert zu sein. Also guckt doch nochmal in eure Geldbeutel, guckt auf eure Konten, ob da nicht doch noch was übrig ist, was ihr uns in den Topf schmeißen könntet. Das wäre auf jeden Fall sehr hilfreich und würde vor allem dabei helfen, dass wir auch im nächsten Jahr weiter einmal im Monat diese Sendung machen können. Ansonsten wünschen wir allen natürlich ein schönes Jahresende, wie auch immer ihr das feiert, einen guten Rutsch ins neue Jahr, und wir hören uns dann in ungefähr 4 Wochen wieder.
Bis dann, tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.